SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Alexander Winkler.
Es ist ein Dilemma. In Deutschland fehlen rund 800.000 Wohnungen, doch der Wohnungsbau steckt tief in der Krise. Firmenpleiten, Kurzarbeit, Jobverluste. Und der Neubau ist zuletzt regelrecht eingebrochen. Seit 3 Jahren wird immer weniger Geld in den Wohnungsbau investiert. Die Folgen werden nicht nur Mieterinnen und Mieter, sondern die ganze Wirtschaft treffen, warnen 2 aktuelle Studien, die heute auf dem Wohnungsbautag in Berlin diskutiert wurden. Anja Dobrodinsky berichtet.
Der Wohnungsbau wird in diesem Jahr weiter schrumpfen. Das prognostiziert das Beratungsunternehmen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW Econ. Studienleiter Martin Gornig.
Wir sehen, dass wir tatsächlich davon ausgehen, dass es zu einem weiteren großen Einbruch im Neubauvolumen kommt. Und zwar hier nominal um mehr als 8%. Wir gehen auch davon aus, dass weniger in die Modernisierung investiert wird. Sodass wir insgesamt auf einen Rückgang nominal von 5% kommen.
Die Zahl der Baugenehmigungen ist eingebrochen. Die Wohnungsunternehmen haben im letzten Jahr ihre Investitionen halbiert. Erste Fabriken von Baustoffherstellern sind in Kurzarbeit oder wurden geschlossen, weil die Nachfrage sinkt. Gleichzeitig gibt es einen Rekordmangel. Es fehlen 800.000 Wohnungen in Deutschland. Viele Familien müssen trotz beengter Verhältnisse in zu kleinen Wohnungen bleiben, erläutert Dietmar Wahlberg vom Bauforschungsinstitut ARGE.
9,3 Millionen Menschen im letzten Jahr lebten in überbelegten Wohnungen in Deutschland, sagt die Europäische Sozialstatistik. Die Zahl ist mittlerweile abgedatet worden, weil die Folie eine Woche alt ist. Das ist eine Anfrage aus dem Bundestag. 9,5 Millionen sind es mittlerweile.
Die Branche forderte deshalb heute auf dem Wohnungsbautag viel mehr staatliche Förderung. Laut einer ARGE-Studie wären jedes Jahr 23 Milliarden Euro an Subventionen nötig, um die gewünschten 100.000 Sozialwohnungen und weitere 60.000 bezahlbare Wohnungen bauen zu können. Die Wohnungsbauunternehmen, Hersteller und Händler von Baustoffen fordern zudem ein staatliches Programm, das die Bauzinsen auf 1% reduziert. Zudem müssten die Baustandards, auch die Umweltstandards, deutlich abgesenkt werden. Derzeit rechne sich ein Neubau nämlich nur, wenn der Vermieter 18 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter verlangt. Denn die Baukosten haben sich in den vergangenen 24 Jahren laut der ARGE-Studie mehr als verdoppelt. Das könne sich aber kaum jemand leisten, so ARGE-Studienleiter Dietmar Wahlberg.
Der technische Ausbau bleibt unser Sorgenkind. Vervierfachung der Kosten der Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, das treibt eben auch weiter nach oben.
Laut der DIW Econ-Untersuchung ist die Wohnungsbaubranche in Deutschland mit einer Wertschöpfung von 540 Milliarden Euro wirtschaftlich bedeutender als die Autoindustrie. Studienleiter Martin Gornig.
6,5 Millionen Beschäftigten. Das sind 14% der Gesamtbeschäftigung in Deutschland. Das heißt, jeder 7. Arbeitsplatz in Deutschland ist durch den Wohnungsbau ausgelastet.
Schrumpft das Bauvolumen wie prognostiziert, bekäme der Staat knapp 5 Milliarden Euro weniger Steuern.
Tja, und Reaktionen aus der Politik auf die Forderungen gab es inzwischen auch schon. Subventionen soll es zwar nicht geben, aber Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat zumindest den Abbau von Bürokratie und hohen Baustandards versprochen.
Ich sage, da steht jedes Mal ein Mercedes auf der Baustelle, wenn wir ein Haus bauen. Und viele dieser Vorschriften sind nicht notwendig, um ein gutes und um ein sicheres Haus zu bauen.
Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Ein weiterer Faktor, warum Kaufen oder Bauen aktuell besonders teuer ist, sind auch die hohen Zinsen. Doch der Leitzins der Europäischen Zentralbank wird vorerst noch nicht sinken. Das hat die EZB heute entschieden. Ein erster kleiner Zinsschritt nach unten könnte aber möglicherweise im Juni kommen, glauben Fachleute. Alexander Schmidt aus dem ARD-Börsenstudio wagt deswegen schon mal einen Blick in die Zukunft.
Der Leitzins bleibt unverändert bei 4,5%, obwohl die Inflation in der Eurozone zuletzt deutlich zurückgegangen ist auf 2,4%. EZB-Präsidentin Christine Lagarde.
If our updated assessment of the inflation.
Sollte unsere aktualisierte Bewertung der Inflationsaussichten die Dynamik der Preissteigerungen und die Wirkung der Geldpolitik auf die Inflation unsere Zuversicht verstärken, dass sich die Inflation nachhaltig unserem Ziel nähert, wäre es angemessen, geldpolitisch nicht mehr restriktiv zu sein.
Will heißen, wenn die obersten Währungshüter davon überzeugt sind, dass die Inflation dauerhaft auf das angestrebte Ziel von 2% fällt, wäre es an der Zeit, die Zinsen zu senken. Weiter sagte sie,
wir werden auf die Daten schauen, von Sitzung zu Sitzung, und dabei bestimmen, ob die Höhe der Zinsen angemessen ist. Und wir werden nicht vorhersagen, wie sich die Zinsen entwickeln werden.
Lagarde sieht eine schwache Wirtschaftsentwicklung mit einem Plus von nur gut 0,5% Wachstum in der Eurozone in diesem Jahr. Unklar für sie ist, ob die zuletzt gestiegenen Löhne und der wieder höhere Ölpreis den Rückgang der Inflation zumindest verlangsamen könnten. Robin Winkler, Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank.
Natürlich denkt die EZB perspektivisch, es ist in den Modellen abzusehen, dass in den nächsten 12 bis 18 Monaten dann auch die Kerninflation wieder auf 2% fallen wird. Und insofern ist, glaube ich, schon jetzt der richtige Zeitpunkt angekommen, um diese Zinswende einzuleiten.
Die Kerninflation meint eine Preissteigerung ohne Energie und Lebensmittel. Sie liegt europaweit bei rund 3%. Zu weit noch vom Ziel entfernt. Deshalb sagt Christine Lagarde,
unsere künftigen Entscheidungen werden sicherstellen, dass unsere Leitzinsen so lange ausreichend hoch bleiben wie nötig.
Die Finanzmarktprofis werden jetzt weiter spekulieren, wann der Zeitpunkt für eine Zinssenkung gekommen sein könnte. Deutsche Bankökonom Robin Winkler rechnet mit einem ersten Schritt Anfang Juni.
Wir erwarten dann im Verlauf des Jahres eigentlich bei jeder Sitzung der EZB eine Zinssenkung. Das heißt, bis Mitte nächsten Jahres könnte man dann schon bei einem Einlagenzinsniveau von ungefähr 2% sein. Das heißt, die Hälfte des heutigen Niveaus.
Und das käme den Sparern und Kreditnehmern zugute, aber auch den Millionen Unternehmen, die sich Geld leihen, um zu investieren.
Tja, an der Börse hat die so erwartete Entscheidung der EZB aber keine großen Bewegungen ausgelöst. Der deutsche Leitindex DAX schließt 0,8% im Minus bei 17.954 Punkten. Gut 4 Jahre ist er her, der erste Corona-Frühling mit dem ersten Lockdown, der mit allen weiteren Schließungen viele Unternehmen schwer getroffen hat. Um die Folgen der Lockdowns abzufedern, hatte der Staat Sofort- und Überbrückungshilfen gewährt, doch einige Hotels sagen, das reicht nicht. 2 Bremer Hotels der Dorint-Kette kämpfen deswegen dafür, dass die Bundesländer für die wirtschaftlichen Einbußen 2020 und 2021 Entschädigungen zahlen. Doch heute hat der Bundesgerichtshof entschieden, das Land Bremen haftet nicht für die Gewinneinbußen während der Lockdowns.
Eine Branche, die die Covid-19-Pandemie besonders hart getroffen hat, ist die Hotellerie. Klar, wenn im Lockdown monatelang keine Gäste beherbergt werden durften, dann war die Haupteinnahmequelle verloren. Doch muss der Staat dann für diese Gewinneinbußen einstehen? Dirk Iserlohe, der Aufsichtsratsvorsitzende der Dorint Hotelkette, sagt, ja, unbedingt. Die Erinnerung an die Lockdowns ist dem Unternehmer noch sehr präsent.
Die Umsätze fielen im freien Fall. Die Umsätze lagen bei 2% Belegung bis 1% Belegung. Es war also ein totaler Schock. Und wie lange dies andauert, war schwer abzusehen.
Doch Hoteliers wie Dirk Iserlohe hat der Staat auch nicht alleine gelassen. In den Lockdowns von 2020 und 2021 gewährte der Staat finanzielle Hilfen. Zuschüsse, Steuererleichterungen, Kredite. Doch diese seien zu gering gewesen. Seine Hotels seien trotzdem in eine schwierige, gar existenzgefährdende Lage geraten, so Iserlohe. Und während die Verluste der kleinen Unternehmen teilweise zu 90% aufgefangen worden seien, sei dies bei ihm und anderen großen Hotelketten nur in viel geringerem Ausmaße geschehen. Außerdem seien die Hotels doch gar keine Pandemietreiber gewesen. Das habe so auch das Robert-Koch-Institut gesagt.
Wir mit offensichtlicher Fahrlinie ist man gegen die Hotellerie gelaufen, vielleicht weil die Bedürfnislage Essen, Schlafen, Trinken auch zu Hause abgewickelt werden darf und dann sagt man, können wir es ja auch schließen. Und das fordert dann allerdings auch ein über die Maßen eines Sonderopfers hinaus Entschädigungen.
In 14 Bundesländern klagte Dorint auf eine Entschädigung für die Gewinneinbußen in der Corona-Zeit. Heute hat sich der Bundesgerichtshof mit den Dorint-Hotels in Bremen befasst und einen Anspruch abgelehnt. Die Lockdowns sind rechtmäßig gewesen, deshalb ist der Staat hier nicht in der Pflicht, so der dritte Senat. Auch der Vorwurf, die Hilfen seien ungerecht verteilt worden, weisen die Richter zurück. Denn der Staat darf zwischen kleinen und großen Unternehmen unterscheiden. Er muss nicht jede Insolvenz verhindern und darf sich in Notlagen auch auf seine Kardinalpflicht beschränken, den Schutz der Bevölkerung, so der BGH. Alena Lagmöller, Karlsruhe.
Das Europaparlament hat mehr Rechte für Verbraucherinnen und Verbraucher beschlossen, und zwar beim Abschluss von Stromverträgen. Unter anderem soll ein gemeinsamer Strommarkt in der EU entstehen, in dem es mehr Verträge mit fixem Strompreis geben soll, berichtet Sabrina Fritz.
Die neue Verordnung für den Strommarkt enthält 2 Elemente. Erstens wird die Förderung neu geregelt, zweitens sollen die Verbraucher vor zu hohen Schwankungen bei den Stromkosten geschützt werden. Dies soll erreicht werden, indem die Energieversorger mehrere Verträge anbieten müssen, so auch einen mit einem Festpreis über mehrere Jahre. Außerdem dürfen Stromversorger nicht mehr einseitig die Verträge ändern und Kunden einfach den Strom abdrehen. Der EU-Abgeordnete Jens Geier von der SPD sagte dazu, der Strompreis soll dadurch wieder stabiler und bezahlbarer werden. Die Änderungen wurden auch durch die Erfahrungen mit der Energieabhängigkeit von Russland beeinflusst. Die Strompreise sollen künftig unabhängiger werden vom Gaspreis. Dafür werden erneuerbare Energien stärker gefördert, wie Wind- und Solaranlagen. Allerdings kann nach der neuen Verordnung auch der Bau von Atomkraftwerken durch die EU unterstützt werden. Dies wurde auf Druck der Franzosen durchgesetzt.
Die IG Metall in Baden-Württemberg blickt mit Sorge auf die Zukunft des Maschinenbaus im Land. Die Bezirksleiterin der Gewerkschaft, Barbara Resch, fordert daher von den Unternehmen und der Politik stärkere Unterstützung.
Damit der Maschinenbau in Baden-Württemberg seine Spitzenposition halten könne, brauche es jetzt die richtigen Impulse, so IG Metall-Landeschefin Barbara Resch in einer Mitteilung. Die Unternehmen müssten in ihre Standorte im Land investieren, die Politik müsse den Strukturwandel in der Branche auch mit Förderprogrammen unterstützen. Geschehe dies nicht, drohe auch der Abbau von Arbeitsplätzen, so Resch. Die Gewerkschaft veranstaltet heute in Esslingen eine Konferenz zur Zukunft der Branche im Land. Die wird auch von vielen Betriebsräten aktuell als nicht sonderlich rosig wahrgenommen. Die IG Metall hat eine Umfrage unter Betriebsratsvorsitzenden von Maschinenbauunternehmen in Baden-Württemberg durchgeführt. Fast 40% der befragten Räte bescheinigen ihren Unternehmen darin bis zum Jahr 2030 eine eher schlechte Perspektive. Weniger als ein Viertel blickt optimistisch in die Zukunft. Ein Grund dafür, viele Betriebsräte beobachten, dass ihre Standorte in den vergangenen Jahren Fähigkeiten eingebüßt haben. Michael Herr, SWR Wirtschaftsredaktion.
Und das waren die Themen des Tages aus der Wirtschaft mit Alexander Winkler.